Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von What's Up, Pof. Hallo Walter.
Martin, wir machen mit der gleichen Geschichte weiter, mit diesem Film The Letter.
Ja.
In dem es um Laudato Si und dessen Auswirkung geht. Ich frage mich, was Martin Luther sagen würde, Martin. Als er die päpstliche Bulle bekam, sagte er, dass sie auf dem Misthaufen der päpstlichen Dekretalien gehöre. Ob er wohl eine ähnliche Wortwahl in unserer Zeit gebrauchen würde?
Da bin ich mir sehr sicher. Das ist tatsächlich sehr passend.
Na, jetzt bist du aber frech.
Nun, ich bin auch ein Martin, also...
Ja, du bist auch ein Martin.
Lass uns mit einem Gebet anfangen. Unser himmlischer Vater, wir leben in ernsten Zeiten und bitten dich, doch bitte unseren Verstand zu erhellen, damit wir durch den ganzen Unsinn da draußen hindurchsehen. Wir können wissen, dass du immer noch die Kontrolle hast und unser Gott bist. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Ich denke, dass es für uns wichtig ist, von vornherein zu verstehen, dass es nun einen Gott gibt und außer ihm keinen anderen.
Das ist von allergrößter Wichtigkeit.
Er sagt uns auch in seinem Wort, jetzt sage ich es euch, ehe es geschieht, damit ihr glaubt, wenn es geschieht. Es ist ein prophetisches Buch, das einem sagt, was passieren wird. Und während es vor unseren Augen Gestalt annimmt, sollten wir uns zu dem einen Gott wenden, außer dem es keinen anderen gibt. Aber die Welt hat eine bunte Palette bereitgestellt und einen Kompromiss, von dem wir schon in der Vergangenheit gesprochen hatten. Und dieser Kompromiss muss einen Höhepunkt erreichen. Und sogar wenn das Pendel umschwingen sollte, wurde die Vorarbeit geleistet, damit es in Richtung Heidentum schwingt und das innerhalb des Christentums, anstatt zum wahren Wort Gottes. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Also Aufruf zur Einheit rund um die Klimakrise. Ist das eine Klimareligion? In der letzten Folge begannen wir darüber zu sprechen. Lass uns also mit dieser Geschichte weitermachen. Lass uns zurückgehen zu einem Ausschnitt aus dem Film The Letter.
Natürlich ist die biblische Schöpfungsgeschichte eine mystische Ausdrucksform, um unsere Geschichte zu erklären.
Obwohl ich keine Religion ausübe, sind die Erfahrungen, die man unter Wasser oder in dieser Welt macht, wenn man sich die Zeit nimmt, still zu sein, zuzuhören und zuzuschauen, derart, dass man sich immer fragt, wer ist hierfür verantwortlich und wie kam das alles hierher?
Sieht man sich die Wissenschaft an, könnte man verzweifeln. Aber wir brauchen auch die Geschichten. Wir brauchen die Narrative, die der Glaube liefert. Motivation, um zu handeln.
Alle großen Glaubensrichtungen haben die Herausforderung angenommen, die Umweltkrise anzusprechen. Sie tun dies durch ihre Geschichten und ihre Narrative. Das erste große Treffen der Glaubensrichtungen mit den größeren Umweltgruppen fand 1986 in Assisi statt, in Italien, dem Geburtsort des heiligen Franziskus. Wir hatten alle größeren Umweltschutzgruppen dort und auch Repräsentanten der 5 großen Religionen.
Laudato Si und die Theologie, die von Laudato Si untermauert wird, gehen darum, uns zu einer tieferen Gemeinschaft mit der natürlichen Welt zu rufen.
Es gab noch nie eine Einladung des Papstes an die restliche religiöse Welt und an die säkulare Welt, Seite an Seite Partner zu werden und eine große Thematik anzugehen. Das ist einzigartig. Das ist der Wendepunkt.
Die Weise, wie Papst Franziskus seine Enzyklika beginnt, nun, er nennt sie Laudato Si, gelobt sei aus dem Sonnengesang. Aber dann ist das ganze erste Kapitel dem heiligen Franziskus von Assisi gewidmet. Der heilige Franziskus hatte als Mystiker diese Intuition über die geschaffene Welt.
Gelobt seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen, besonders dem Herrn Bruder Sonne. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken und heiteres und jegliches Wetter.
Wir haben einen Papst. Franziskus! Franziskus, er ist der erste Franziskus in der Geschichte der katholischen Kirche.
Niemand wagte es, den Namen Franziskus anzunehmen, denn das ist eine Herausforderung. Denn das bedeutet, dass man den Spuren des heiligen Franziskus folgen wird. Franziskus von Assisi. Ein Mann der Armut, ein Mann des Friedens, ein Mann, der die Schöpfung liebt und behütet. Zurzeit haben wir keine gute Beziehung mit der Schöpfung, stimmt's? Gelobt seist du, mein Herr, Bruder Sonne. Ich kann sagen, dass sogar auf meinem kleinen Weg ich es in meinem Leben als Franziskaner erfahren habe, die Freude, nichts zu besitzen, aber sich in allem zu erfreuen.
Martin, mir fehlen die Worte. Das ist die schlimmste Form des Heidentums, die einem präsentiert werden kann. Bruder Sonne, Schwester Mond. Das ist die alte heidnische Anbetung der Sonne und des Mondes. Das bringt einen zurück bis nach Babylon. Alles geht auf Franziskus von Assisi zurück. Der Hüter der Natur. Ich dachte, Gott sei der Hüter der Natur. Ich dachte, Gott sei der Schöpfer. Wer ist diese heidnische Person, die angeblich ein christliches Gewand trägt, das er Ehre erhalten sollte? Er weiß nichts, er ist nämlich tot. Er liegt im Grab. Martin, das ist, was die Welt glaubt, und die Erde wird zu einer Gottheit, und laut dem Papst ist die Schöpfungsgeschichte eine Mythologie. Also nehme ich an, dass er ein ungläubiger Biologe, Geologe, Genetiker und was immer man ihn nennen möchte ist. Denn die Bibel nimmt nahezu in jedem Kapitel auf den Schöpfungsbericht Bezug.
Ja.
Die Bibel bezieht sich auf eine weltweite Flut und Jesus bestätigt es. Diese Leute verleugnen alles. Diese Leute sind die Feinde Gottes, angeführt von den Jesuiten. Und hier kommt dieser Mann und nennt sich selbst Franziskus, der Hüter der Schöpfung. Martin, gibt es da einen Plan, gibt es eine Agenda, die in Ihrem Skript steht, sodass es jeder lesen kann und niemand sieht es?
Ich denke, das ist der Höhepunkt von Jahrhunderten, genau genommen von 6000 Jahren, in dem Satan die Erde terrorisierte. Jetzt ist der Schlussakt, denn jetzt steht er gegen den wahren Schöpfer. Also hat er einen falschen Hüter der Schöpfung eingesetzt.
Ich glaube, dass ich Martin Luther zustimmen muss, dass der Brief Teil der Dekretalien ist, die auf dem römischen Misthaufen gehören.
Ich stimme dir zu. Das hier ist der Brief, bei dem wir bleiben müssen.
Es gibt nur einen Brief. Und wenn sie nicht gemäß diesem Wort sprechen, so ist kein Licht in ihnen.
Ja.
Martin, wenn sie über Assisi sprechen und als sie dieses Treffen beim Vatikan in Assisi hatten, bei dem alle religiösen Führer zusammenkamen. Ich erinnere mich an einen Vortrag, den ich vor vielen Jahren über das Andenken von Assisi hielt. Und all die religiösen Führer saßen auf der Bühne. Schon damals gab es diesen Schub zur Einheit. Schon allein die Tatsache, dass sie es Assisi nannten, was ja eine Verbindung zu Franziskus ist. Das war schon ein Vorbote für das, was noch kommen sollte.
Ja.
Das ist schon seit sehr langer Zeit geplant.
Wir sehen es gleich, aber dieser Gesang für die Schöpfung, den Franziskus von Assisi geschrieben hatte, stammt aus dem 13. Jahrhundert.
Wenn Sie im Vatikan alle in dieser langen Reihe sitzen, der Dalai Lama und all die religiösen Führer und die Naturreligionen, die alle vertreten sind, was wäre, wenn man Folgendes auf den Bildschirm werfen würde? In keinem anderen Namen unter dem Himmel und auf Erden ist Heil. Würde das nicht den Fuchs in den Hühnerstall treiben?
Das würde es. Ich habe es nicht hineingenommen, aber es gibt momentan Schlagzeilen in deutschen Nachrichten, wo es oben an einem Schloss...
Ja, wo sie das Gebäude restaurierten mit dem Text, der ursprünglich von diesem alten König von vor mehr als 170 Jahren stammt. Und da steht, es ist in keinem anderen Heil... Es ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben und das Parlament explodiert.
Ja.
Denn wie kann man es wagen, eine derartige Aussage zu treffen? Wurde das Denken der Leute schon auf die Zeit vorbereitet, in der wir leben?
Sicher doch.
Martin, die Wahl besteht zwischen, ich kenne keinen anderen Namen, und ich erinnere mich noch an diesen Jesuitenpriester, der das Buch mit dem Titel »Kein anderer Name« mit einem Fragezeichen schrieb. Und dann fährt er fort, einem zu erzählen, dass es viele Namen gibt, durch die man gerettet werden kann, womit er direkt gegen die Bibel geht.
Das ist erschreckend, denn es war erfolgreich, wie du schon sagtest. Heutzutage kann jeder in seiner Religion gerettet werden.
Nie zuvor auf Erden gab es eine so böse, so korrupte und so betrügerische Organisation wie den Jesuitenorden. Nie zuvor. Sie sind die Feinde Gottes, sie sind die Feinde der Gerechtigkeit und sie sind die Feinde der Menschheit.
Das Traurige daran ist, dass sie alles so tun, damit es aussieht, als wenn sie es für Gott tun würden.
Ja.
Es ist so trügerisch.
Ja, aber sie tun es für einen anderen Gott. Denn ihre Worte sprechen für sich, ihre Handlungen sprechen für sich. Und ihr frommes Gewand dient auch nur der Täuschung der Menschen. Lass uns den zweiten Videoschnitt aus dem Film anschauen. Der ist zwar ziemlich lang, aber damit schaffen wir die beste Voraussetzung für weitere Diskussionen.
Sie wissen, dass diese biblischen Bilder geschichtlich sind und eine mythische Bedeutung haben. Das heißt, dass sie uns helfen, Werte zu verstehen. Der Turm zu Babel wurde gebaut. Das heißt, über die menschliche Arroganz damals, wenn ein Ziegelstein fiel, wurde der Arbeiter, der ihn fallen ließ, brutal bestraft. Wenn ein Arbeiter herunterfiel, war das keine große Sache. Sie ersetzten ihn und arbeiteten weiter. Und das ist der Schlüssel zur Erklärung des heutigen Geschehens. Wenn der Natur Schaden zukommt, passiert nichts. Die wirtschaftliche Arroganz, die Arroganz der Macht weniger Leute, die alles ausnutzen, die Menschen ausnutzen, die die Natur ausnutzen. Sie nutzen alles aus, und zerstören es. Diesen Sommer sehen wir die Feuer. Wir sehen, wie Zyklonen, Erdbeben, wie die Natur anfängt, sich zu beschweren. Und die Natur schreit. Stopp. Und gerade jetzt bedeutet Einheit, Mutter Erde zu retten, die Biodiversität zu retten, uns selbst und unsere Kinder zu retten. Aber schicken Sie niemanden in dieser Wegwerfkultur weg. Wir schicken niemanden weg. Jeder Einzelne in seinem Land, in seiner Stadt, in seiner Kultur muss einen Weg finden, um das zu lösen. Alle zusammen. Alle zusammen.
Thank you.
Die Menschheit lebt seit Tausenden von Jahren auf diesem Planeten und überwacht und beobachtet ihn. Wir haben eine Menge gelernt. Wir nannten es nicht Ökologie. Wir nannten es nicht Bewahrung. Wir spürten einfach, dass hier irgendwie etwas noch Wunderbareres, Geheimnisvolleres, etwas Majestätischeres und Mächtigeres am Werke war. Also nannten wir es heilig. Und ich denke, dass wir dieses Heilige wieder zurückholen müssen, dem tiefen Bedürfnis folgen müssen, um das Gefühl zu haben, dass es Orte gibt, an denen der Schleier zwischen Himmel und Erde hauchdünn ist.
Ich bin schon ein wenig, ergriffen, bewegt, weil ich zum ersten Mal dieses Relikt sehe. Den heiligen Franziskus zog es besonders zu felsigen Orten, wie diesen hier. In völliger Einsamkeit musste er seine Verbindung mit der wahren Quelle seines Lebens erneuern. Er brauchte den Kontakt mit dem Absoluten, dem Transzendenten. Das ist für jeden bedeutsam, nicht nur für Gläubige oder Christen. Wir brauchen also einen transzendenten Grund, um uns um die Schöpfung zu kümmern.
Martin, da fällt einem doch ein, dass die Bibel sagt, dass sie dem Geschöpf mehr huldigten als dem Schöpfer. Sagten Sie das nicht?
Stimmt.
Und alle Religionen miteinander, es muss nicht einmal christlich sein. Er lehrt die jungen Leute, dass die Bibel ein Buch voller Mythen ist, woraus man sich ein paar Geschichten nehmen kann. Aber man kann auch die Geschichten aus dem Buddhismus nehmen oder auch die Geschichten von Naturreligionen.
Sogar die Evolution.
Und wir sind hier schon seit Tausenden und Abertausenden von Jahren. Sie verneinen jedes biblische Prinzip. Und dann bringen sie ein Laudato Si' Gebetsbuch heraus. Sogar der Protestantismus hatte anfangs bei den Anglikanern ein allgemeines Gebetsbuch. Und wenn man nicht so gebetet hat, wurde man ins Gefängnis geworfen. Wie kannst du es wagen, zu Gott mit eigenen Worten zu beten? Da hat man also diese sich wiederholenden Gebete, die man immer wieder beten kann. Dabei sagt die Bibel doch, seid nicht wie die Heiden, die sich immer und immer wiederholen. Stell dir vor, du würdest es in deiner Beziehung so tun. Jeden Tag beginnst du mit dem gleichen Ritual und wiederholst deiner Frau das, was du auswendig gelernt hast. Schließlich zieht sie dir eins mit der Bratpfanne drüber.
So muss es kommen. Ich frage mich, ob sie mich schlussendlich vielleicht aus dem Haus jagt.
Richtig. Ich frage mich, ob Maria sich nicht langweilt mit den 10 Gegrüßt seist du Maria und einem Vater Unser und wieder 10 Gegrüßt seist du Maria und einem Vater Unser, wobei der letzte Teil des Vater Unsers sowieso ausgelassen wird. Denn er soll ja in Ewigkeit keine Herrschaft im Reich haben. Martin, das ist schon sehr erschütternd, dass die ganze Welt sich in Richtung des Heidentums bewegt. Ob sie jetzt einer Religion oder dem Atheismus angehört, macht keinen Unterschied mehr.
Ja, und das machen sie mit dem Klimawandel als Kleber.
Das ist der Kleber.
Und es ist für das Gemeinwohl und die Menschheit.
Und es ist Erdanbetung. Das Geschöpf wird dabei mehr angebetet als der Schöpfer. Newsweek berichtet am 25. August, für unsere Emissionssünden 10 plus 1 Klimagebote. Hoffnung für das Klima kommt vielleicht nicht vom 27. Zusammentreffen der Spitzenpolitiker der Welt zu diesem Thema, sondern stattdessen von einem nahegelegenen Ort von überragender spiritueller Kraft. Eine Gruppe von uns kam kürzlich am Berg Sinai zusammen, zu überlegen, welche Botschaft der Hoffnung und des Wandels die Religionen der Menschheit bieten können. während wir mit den Herausforderungen der Klimagerechtigkeit ringen. Das ist sehr interessant, denn das ist Newsweek, eine säkulare Zeitschrift, und sie sprechen von 10 Geboten plus 1. Und von unseren Unterlassungssünden.
Genau. Denk doch an unsere letzte Folge. Da hatten wir den Fokus auf die Realität und die säkulare Welt und wo sie hineinpassen. Wie du sagtest, endeten wir mit der Frage, ist es tatsächlich eine Religion? Jetzt fangen wir an zu sehen, dass die Klimabewegung, besonders von Laudato Si, definitiv mehr eine Bewegung mit religiösem Charakter ist als eine grundlegende säkuläre Bewegung.
Martin, ist es nicht interessant? Du hast es zusammengefasst. Ein Gebot davon ist, halte den Sabbat. Haben wir das nicht schon die ganze Zeit gesagt?
Ja.
Welcher Sabbat wird es sein?
Natürlich wird es der päpstliche Sabbat sein.
Es muss der mit der Sonnenanbetung sein. Denn Bruder Sonne wird höchst verärgert sein, wenn man ihn nicht verehrt. Von Schwester Mond ganz zu schweigen.
Ja, zunächst wird jeder seinen eigenen halten können.
Übrigens, wer ist laut der Schrift meine Mutter und mein Bruder und meine Schwester? Sind das nicht diejenigen, die die Gebote halten und den Willen des Vaters tun?
Ja.
Jede Woche sind in Israel den Sabbat über die Emissionen um 30% gesunken und an Yom Kippur, dem großen Versöhnungstag, dem höchsten jüdischen Feiertag, beinahe bei null. Ein globaler CO2-freier Ruhetag können die Emissionen der Welt um ein Siebtel verringern und von den unterschiedlichen Glaubensgemeinschaften an verschiedenen Tagen gehalten werden. Ehre Mutter Erde. Christina Greer aus Kalifornien, 15 Jahre alt, sagt, dass der Klimawandel eine Art Brandanschlag auf genau das Zuhause ist, das unser Leben und das aller Lebenswesen nährt. Und plus eins, gib die Hoffnung oder den Kampf nicht auf. Wenn am 13. November religiöse Leiter aller Glaubensrichtungen während des COP27 den Berg Sinai besteigen, werden sie versuchen, das Herz der Menschheit zu berühren und eine prophetische Botschaft überbringen. Die Kraft von Sinai wirkt schon einmal, um moralische Revolutionen zu befeuern. Sie muss wieder wirken. Dazu möchte ich einen Kommentar abgeben. Als am Sinai das Gesetz verkündigt wurde, wie lautete da das erste Gebot?
Keine anderen Götter.
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten herausgeführt hat. Das ist sehr konkret. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wie viele Religionen besteigen diesen Berg jetzt?
Im Grunde alle.
Was ist mit dem ersten Gebot passiert?
Es ist weg. Deshalb muss es ja neu sein.
Wir brauchen neue, stimmt's? Plus eins. Nun, Martin, wir lachen, aber in Wirklichkeit ist es nicht lustig.
Nein.
Das ist sehr ernst.
Das ist das Problem. Ich glaube nicht, dass die Leute tatsächlich begreifen, wie ernst es ist.
Es ist sehr ernst, denn dies ist die letzte Konfrontation mit dem Gott des Universums. Es ist eine Beleidigung für ihn.
Ja.
Dass die Menschheit ihn kollektiv und das einschließlich seines angeblichen Stellvertreters beiseite schieben, als ob er völlig bedeutungslos wäre.
Weißt du was? Dieser ganze Klimawandel ist ein Turm zu Babel. Denn sie bauen das gegen Gott. Wie der Papst es sagte, wir müssen uns selbst retten.
Nun, lass uns sehen, wie weitergeht. Das Interreligiöse Zentrum für nachhaltige Entwicklung schrieb, am Sinai erfolgt ein prophetischer Ruf nach Klimagerechtigkeit und eine Zeremonie der Buße. Religiöse Gemeinschaften und religiöse Führungspersönlichkeiten haben eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung des Klimawandels und der Klimagerechtigkeit zu spielen, die eine tiefgreifende Transformation der Gesellschaft erfordert. Ist es jetzt eine religiöse Bewegung?
Ja, sicher, definitiv.
Okay. Der Berg Sinai ist ein Berg, der als Ort der Offenbarung tief im kollektiven Gedächtnis der Christenheit, des Judentums, des Islams und anderer verankert ist. Als antiker heiliger Ort war er für die Propheten Mose und Elia in allen drei abrahamitischen Traditionen und für den Propheten Mohammed in der muslimischen Tradition die Stelle prophetischer Erfahrung, wo Gottes Botschaft empfangen wurde. Dass COP27 am Sinai stattfindet, kann die Menschheit an unsere heiligen Verantwortung erinnern, sich um Gottes Schöpfung zu kümmern. Martin, was macht einen Platz heilig?
Gott.
Gott. Aber er wurde gerade entfernt.
Dann kann es nicht mehr heilig sein.
Es kann kein heiliger Ort sein.
Das ist das Gleiche mit dem Sabbat. Wenn man Gott daraus entfernt, wie kann er dann immer noch heilig sein?
Okay, nimm den Berg Karmel. Es ist ein heiliger Ort, aber da befindet sich Bahá'í-Tempel, der von dem Betrogenen spricht. Ich habe das selbst fotografiert. Da steht etwas von dem Betrogenen. Wer ist der Betrogene? Der aus dem Himmel geworfen wurde, richtig? Wir kommen als eine suchende und bußfertige Bewegung zum Sinai. Wir suchen eine neue Vision für die Menschheit. Was ist mit der alten Vision verkehrt?
Sie ist veraltet und passt nicht in ihre Welt.
Ich dachte, es sollte für ewig halten. Die Bibel sagt, dass er nicht mehr hinzufügte. Diese Gesetze sollen bis zum Ende der Zeit bestehen. Nicht ein Buchstabe, noch ein einziger Strichlein vom Gesetz vergehen, bis
alles
geschehen ist.
Und was wird mit denen geschehen, die hingehen und sich am Wort und der Prophetie vergreifen?
Es ist leichter, dass Himmel und Erde vergehen, bevor ein Buchstabe noch ein Strichlein vom Gesetz verschwinden. Aber sie wollen offenbar versuchen, ihr eigenes Ding zu machen. Wir streben an, eine Botschaft über nachhaltiges Leben und Gewohnheiten zu erhalten und zu verstärken, die die Menschheit heute hören muss. Das Elia Interfaith Institute und dessen Gremium der Führer der Weltreligionen bringt einige der prominentesten führenden Personen aus dem Judentum, der Christenheit, des Buddhismus und den Religionen Indiens zusammen. Das ist alles schön und gut. Und sie wählten sich Sinai aus, um einen neuen Satz an Geboten zu machen.
Tatsächlich gibt Satan hier ein Statement ab.
Wenn er die Gebote auswählt und sie alle verneint, werden sie ganz klar nicht den Sabbat wählen, sondern einen anderen nehmen. Vatican News vom 3. November 2022 schreibt, Papst in Bairan bringt Wasser der Brüderlichkeit in die Wüste menschlicher Koexistenz. Er ist ein sehr beschäftigter Mann.
Besonders in seinem Alter. Seit seinem Amtsantritt machte er 39 Staatsbesuche.
Als Latimer und Ridley gemartert wurden, oder schon zuvor, fragte Latimer Ridley, wer ist der allerfleißigste Bischof der ganzen Welt? Die Antwort lautet, es ist Satan. Er ist immer auf seinem Posten und unermüdlich in seinen Bemühungen. Ich weiß nicht, ob wir da einen Vergleich ziehen sollten, aber wir könnten es schon. Ich bin hier im Land, wo der Baum des Lebens stand, sagte er, als Seemann des Friedens, um in diese Tage der Begegnung zu erleben und in einem Forum des Dialogs zwischen Ost und West für eine friedliche Koexistenz teilzunehmen. Der Heilige Vater, was an sich schon eine Gotteslästerung ist, betont die Wichtigkeit, unermüdlich zu arbeiten, um den Klimanotstand zu bewältigen. Er drückt auch seine Hoffnung aus, dass das schon in wenigen Tagen stattfindende Treffen des COP27, was tatsächlich genau jetzt stattfindet, diesbezüglich ein Schritt nach vorne werde. Ich bin heute der Gläubiger hier, als Christ, als Mann und als Pilger des Friedens, sagte der Papst. Denn heute sind wir mehr als jemals zuvor dazu aufgefordert, überall uns ernstlich dem Friedensstiften zu widmen. Friede, Friede, Martin.
Frieden und Sicherheit und plötzliche Zerstörung.
Ist das nur die religiöse Welt oder muss die Welt der Politik auch übereinstimmen?
Hat der Vatikan wieder politische Macht?
Sagten Sie nicht, dass er im Grunde den Thron der Vereinten Nationen besteigt?
Genau.
Gut, lass uns jetzt die Vereinten Nationen einbeziehen. Sagt ja zu einer vereinten Welt unter den Völkern, drängt der Heilige Stuhl. Das stammt von der Website den Vereinigten Nationen, wie man sehen kann. Es ist notwendig, von Strategien politischer, wirtschaftlicher und militärischer Macht zu einem Plan für den Weltfrieden überzugehen. Nein, zu einer Welt, die unter verfeindeten Mächten aufgeteilt ist. Ich glaube, dass dieser Krieg, der in der Ukraine vor sich geht, ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung ist, diese Mentalität zu schaffen. Wir wollen Frieden. Wir wollen endlich Frieden.
Ganz genau. Alles ist ja von diesem Krieg betroffen, anscheinend.
Ja.
Es ist so offensichtlich und dann passt es so gut zu all dem anderen. Man hat also das Chaos auf der einen Seite und dann dieses Reden von Frieden.
Auf der anderen Seite. Es ist nun Aufgabe jedes Vertragsstaates, die wichtigsten internationalen Abkommen und die darin enthaltenen Verpflichtungen einzuhalten und diese Abkommen umzusetzen, sagte der päpstliche Sonderbeauftragte, wobei er bei der anstehenden UN-Klimakonferenz COP27 für den politischen Willen warb. Es ist also eine Vereinigung von Staat und Kirche.
So ist es.
Sobald man einmal den Staat so weit hat, religiöse Konzepte durchzusetzen, und der Klimawandel ist ja, wie wir gesehen haben, eine Religion, und zwar eine heidnische Religion, die gegen Gott gerichtet ist, denn sie hat einen anderen Satz von Geboten. Sie dreht die Reihenfolge um und macht das, was zu unserer Ermahnung geschrieben wurde, zu einem Mythos. Nun, Martin, dann hat man ein perfektes Rezept für eine Konfrontation. Abschließend bemerkt er, der Heilige Stuhl hat die Beitrittsurkunden zu UN-Rahmensübereinkommen. Martin, warum benutzen Sie ständig diese Worte?
Es klingt so biblisch.
Ja, im Englischen klingt das so, als wenn jemand einen Thron besteigt, über den Klimawandel und zum Pariser Abkommen hinterlegt und ist beiden vor dem COP27 beigetreten. Es liegt also sehr viel an diesem Zusammenkommen unterschiedlicher Gruppen. Martin, wie ich mitbekommen habe, hatte das jemand zugeschickt. Erkläre es uns doch kurz.
Ja, Sie erwähnten, dass es schon einige Jahre zurückliegt. Ich glaube 2011, da machten Sie diese Fotos in einer alten jesuitischen Kirche in Rom. Für mich ist es einfach interessant, dass dieses Modell ein Tempel ist. Aber wenn wir die Beschreibung durchlesen, repräsentiert es alle Religionen der Welt. Und obenauf ist eine Statue von Jesus. Es liegt auf der Hand, dass es nicht der wahre Jesus sein kann.
Es muss ein heidnischer Jesus sein.
Ja, und das passt perfekt zu dieser Situation am Berg Sinai.
Also Martin, hier haben Sie ein Modell eines Tempels, der alle Religionen umschließt. Aber es gibt auch einen wirklichen Ort, den man Pantheon nennt, an dem Sie auch in dieser römischen Einrichtung alle Religionen der Welt repräsentiert hatten. Dieser Plan existiert also schon lange. Das wurde dir dazu geschrieben. Ich denke, es ist wert, so zu lesen, wie die Person es formulierte. In der jesuitischen Kirche steht ein altes jesuitisches Holzmodell eines Tempels, der alle Weltreligionen abdeckt. Das ist die Kirche Il Gesù, die Hauptkirche in Rom, der Sitz der Jesuiten.
Okay.
Oben auf der Spitze der Kuppel befindet sich eine Statue von Jesus. Es kann offensichtlich nicht den wirklichen Jesus darstellen, aber die Macht des Papstes, der scheinbar der Stellvertreter von Jesus Christus auf Erden ist und über allen Religionen und Denominationen steht. Das macht schon Sinn. Um das Zentrum des kuppelförmigen Aufbaus sind Modelle verschiedener Tempel der Weltreligionen angeordnet, von Moscheen bis hin zu Synagogen. Dieses Modell zeigt die Vision des Jesuitenordens und passt in den Kontext gegenwärtiger Entwicklungen im Bereich von Religion und Politik. Es war schon immer ein Ziel des Jesuitenordens, alle Religionen und auch alle politischen Systeme unter der Schirmherrschaft und Führung des Pontifex Maximus zu vereinen.
Ja.
Das ist das Ziel des Jesuitenordens. Um das zu tun, muss es die wahre Religion zerstören.
Wie wahr?
Sie sind also der Feind der Gerechtigkeit. Sie sind die Feinde Gottes. Der grausamste und machthaberischste Orden, der je diesen Planeten entehrt hat. Und ich kann ein Zitat aus dem großen Kampf geben, um es für die zu untermauern, die sagen, ich sei allzu hart. Im Übrigen kann ich dazu hunderte Zitate aus der Feder der Reformatoren liefern, die genau dasselbe sagen.
Dann muss man auch daran denken, dass der jetzige Papst ein Jesuit ist.
Wir haben für die Zukunft nichts zu fürchten, außer wir vergessen, wie der Herr uns in der Vergangenheit geführt hat. Das gilt für die gesamte christliche Welt und die Reformation. Und es gilt für die übrigen.
Genauso.
Martin, sobald unser Gespräch auf falsche Jesusse und falsche Messiasse kommt, sollten wir auch hinzunehmen, was gerade in Israel passiert.
Ich finde es interessant, dass Israels Messias wohlmöglich sehr bald offenbar wird. Der Mann in diesem Video ist als der Yanuka Rav Shlomo Yehuda bekannt. Er vereint alle jüdischen Sekten. Er kann die ganze Tora zitieren. Aber nicht nur das, er kennt die Tora. Er zitiert die ganze Tora ohne einen einzigen Fehler. Dann nimmt er Fragen zur Tora entgegen und gibt Antworten darauf. Damit zeigt er ihnen, dass er Yanuka ist. Er hat auch Heilungen durchgeführt.
Sie küssen seine Hand. Es ist Wahnsinn, diesen jungen Menschen zu sehen, der schon vor 20 Jahren im Alter von 14 Vorlesungen zu Themen der Tora gab. Er kann den ganzen Talmud wortwörtlich aufsagen. Wie kann das sein? Ich saß da und war erschrocken und auch erstaunt. Aber ich verstand, woher es kam. Kommt gerade zu uns, um uns zu ermutigen. Aber nur der Rav, der Yanuka, kann Dinge in unserer Generation geschehen lassen. Er flößt uns allen Licht ein und erhält unser Leben. Er bringt den Juden und der Nation Israel Licht. Genau das brauchen wir in unserer Generation. Genau wie wir Hashem für den Yanuka danken, dass er wahre und absolute Tora hat, muss man von ihm auch die Führung annehmen.
Martin, er kann die Tora zitieren, aber er zitiert auch den Talmud. Und der Talmud hat die allerschlimmsten Dinge über Jesus Christus zu sagen, die man sich nur vorstellen kann. Und auch darüber, wie die zukünftige Verurteilung von Jesus Christus aussehen wird. Das ist so schlimm und böse, dass ich das in diesem Rahmen nicht einmal zitieren möchte. Martin, das ist eine Mischung. Und sobald man eine Mischung hat, hat man babylonischen Wein. Und wieder wird derjenige verneint, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist.
Denk auch nur an das Nachspiel, das das haben wird. So ziemlich alles gipfelt in einem großen Desaster.
Solange es nur nicht Jesus ist.
Ja. Aber all diese falschen Jesusse tauchen genauso auf, wie die Bibel es ankündigte.
Genau.
Es wird sogar geredet, dass der dritte Tempel wahrscheinlich nächstes Jahr gebaut werden kann.
Die rote Kuh ist da. Die ohne Fehler. Die Gerätschaften wurden auch wiederhergestellt und neu gebaut. Man ist bereit, diesen Tempel zu bauen. Und soweit ich weiß, wollen sie 2023 mit dem Bau beginnen.
Und jetzt sieht man, wie rechtzeitig dieser Messias kommt.
Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Euer Haus wird euch verwüstet gelassen werden. Den Tempel erneut zu bauen, ist eine Gotteslästerung, denn es verneint den geistlichen Tempel, der schon gebaut wurde.
Ja, auch den Opferdienst wiederzubeleben, ist ein Schlag ins Gesicht.
Dann verneint man den Antitypus und nimmt stattdessen den Typus an. Was religiöse Festivitäten betrifft, müssen jetzt alle angenommen werden. Und wenn wir sie nicht nur im religiösen Bereich annehmen können, sondern auch im politischen Bereich, ist es noch besser. Dann haben wir diese große Vereinigung aller Religionen, auf die sie hinarbeiten. Lass uns sehen, wie Hollywood dieses Thema vorantreibt und wie die Regierungen, einschließlich der sogenannten christlichen Nationen, wie die Vereinigten Staaten von Amerika und Großbritannien gerade andere religiöse Feierlichkeiten annehmen und ihnen durch die Medien besondere Geltung verschaffen.
Ja. New Yorks Bürgermeister Adams gibt Pläne bekannt, Diwali nächstes Jahr in den Ferienkalender der Schulen aufzunehmen.
Die Zeit ist gekommen, über 200.000 New Yorker anzuerkennen, die der Glaubensrichtungen des Hinduismus, Buddhismus, Sikhismus und des Jainismus angehören und Diwali, das Fest der Lichter, feiern.
Zu Diwali wird mit Tonlämpchen und Rangoli geschmückt, Muster, die aus gefärbtem Sand oder Reis auf dem Boden gemacht werden. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten besteht aus Feiern, Feuerwerke und Gebeten zu Lakshmi, der Göttin des Wohlstands.
Wenn wir diesen Zeitraum nehmen, um Diwali zu würdigen, erkennen wir damit das Licht an, das in uns ist. Das Licht, das zweifellos die Finsternis vertreiben kann, deshalb ist das so bedeutungsvoll.
Wir trafen diese Entscheidung, dass dieser Tag, den wir traditionell zu meiner Schulzeit als Brooklyn Queens Day kannten und jetzt Anniversary Day heißt, auf vielfältige Weise ein fragwürdiger Tag ist, der schon lange im Kalender steht. Ich denke, dass er ein perfektes Beispiel für einen Tag ist, den wir mit etwas ersetzen können, das viel bedeutungsvoller und viel zweckdienlicher ist. Etwas, was, wie ich meine, viel mehr Relevanz haben wird.
Wir leben in einer Zeit, in der eine Stadt in einer christlichen Nation eine hinduistische Praktik als bedeutungsvoller und zweckdienlicher ansieht als christliche Werte.
Vielen Dank und willkommen zu Diwali im Weißen Haus. Es ist wundervoll, mit so vielen Freunden zusammen zu sein. Warum sollte man das Licht in der dunkelsten Nacht feiern, wenn der Mond am schwersten zu finden ist? Denn dann brauchen wir es am meisten.
Unser Präsident und die First Lady haben wieder einmal diesen Ort zu einem Ort gemacht, an dem jeder Amerikaner seine Tradition feiern und ehren kann. Heute schließen wir uns natürlich den mehr als 1 Milliarde Menschen rund um den Globus an, um die Daya anzuzünden und um den Kampf des Guten über das Böse zu feiern.
Martin, Sie machten es ziemlich deutlich, dass das Licht, das Sie feiern, das Licht in uns ist. Die Bibel sagt uns von einer anderen Person, ich bin das Licht der Welt.
Ja, das ist Jesus.
Das ist Jesus. Ist das Licht deshalb in uns, weil wir aus uns selbst heraus Licht haben? Wer führt diese Vorstellung in die Menschheit ein?
Lucifer.
Wenn man also das Licht feiert, feiert man eine luziferische Einweihung. Und genau das findet heute in der Welt statt. Die große Versammlung, der große Tag, an dem es sich manifestieren wird. Laut LSA Bailey 2025. Martin, leben wir in interessanten Zeiten?
Oh, definitiv. Wird er selbst nicht als Engel des Lichts auftreten?
Ja, wir können es auch den als König des Nordens gegen den König des Südens darstellen. Aber man darf nicht vergessen, dass der König des Nordens, der endzeitliche König des Nordens, unter dem Papsttum alle Religionen darstellt. Also auch, wenn man einen Schwung des Pendels in Richtung einer konservativen christlichen Verfassung hat, wird es immer noch ein heidnisches Christentum sein, weil es sich auf päpstliche Prinzipien gründet. So clever wurde diese ganze Sache konstruiert. The Times of India war sehr glücklich, berichten zu können, USA. Bidens geben den bisher größten Diwali-Empfang im Weißen Haus. Es ist interessant, dass Biden nicht der Erste war, Martin. Es heißt hier tatsächlich, seit der Amtssitz während der Regierung von George Bush anfing, das Fest zu feiern. Da hat man einen weiteren Bonesman. Es scheint, als ob die Bonesmänner ziemlich beschäftigt sind, mit ihren Ortsverbänden und Geheimgesellschaften, mit ihren geheimen Handschlägen und ihren garstigen kleinen Ritualen, die sie durchführen.
Es spielt keine Rolle, ob man links oder rechts ist.
Es spielt keine Rolle. Beide stimmen bei diesem babylonischen Prinzip überein. Dann Großbritannien. The Guardian. Rishi Sunaki wird erster farbiger britischer Premierminister und auch erster Hindu im Haus Nummer 10. Er wird der erste farbige britische Premierminister und der erste hinduistische Premierminister, beides Meilensteine in der Entwicklung Großbritanniens zu einer multikulturellen Gesellschaft vieler Religionen. Ich habe kein Problem mit dem, was Menschen glauben. Jeder hat das Recht auf seinen Glauben und darauf, selbst zu studieren, was Wahrheit ist und was nicht. Aber sobald sie anfangen, einen einzuziehen und die Christenheit heidnisch zu machen, ist es an der Zeit, eine warnende Stimme zu erheben.
Ja, ich denke auch, dass Akzeptanz nicht Anpassung bedeutet.
Richtig. Man kann nicht die Überzeugung eines Menschen ändern, um Harmonie zwischen den verschiedenen Systemen sicherzustellen. Wir können uns gegenseitig tolerieren. Wir können Seite an Seite leben, aber wir können nicht gemeinsam anbeten.
Nein, besonders weil die Klimageschichte, wie wir gesehen haben, einer Religion ähnlich ist. Man kann das nicht zusammen tun.
Nein, kann man nicht. Sunak ist ein praktizierender Hindu, obwohl er selten öffentlich über seinen Glauben spricht. Er wurde an Diwali, dem von Millionen von Hindus gefeierten Fest der Lichter, als nächste Führungspersönlichkeit in Großbritannien benannt. Hier können wir eine Aktivität ausführen, womit er sich in die Feierlichkeit anpasst. Sind das im Grunde Anreize für die Menschheit, das alles zu akzeptieren?
Ja, definitiv.
Spielen die Medien dabei eine herausragende Rolle?
Sogar eine der Hauptrollen.
Okay. Wir haben die religiöse Welt und wir haben die politische Welt. Jetzt brauchen wir noch die finanzielle Welt. Die muss auch an Bord sein, stimmt's? Lass uns sehen, was diese Banken machen. CBA erweitert die Einführung des Fußabdruck-Trackers und Westpac macht auch mit. Die Commonwealth Bank von Australien gab bekannt, dass sie als Folge eines erfolgreichen Pilotprojekts der Technologie im letzten Oktober einen neuen Dienst zur personalisierten Verfolgung des CO2-Fußabdrucks für Einzelhandelskunden einführen will. Martin, werden Sie CO2-Meter an ein Promillemessgerät hängen?
Nun, es ist ziemlich offensichtlich.
Die Bank kann den Kunden personalisierte und detaillierte Informationen liefern, wie sich ihre Ausgaben auf den CO2-Fußabdruck auswirkt. Der Gründer von Kogo, Ben Gleisner, sagte, Banken sind ideal für die Vorreiterrolle geeignet, ihre Kunden bei der Verkleinerung ihrer CO2-Fußabdrucks zu unterstützen. Nachdem das ja eine Religion ist, werden sie da die Finanzen benutzen, um es zu erzwingen?
Gewiss, definitiv. Sie sind die Meister. Das heißt, kein Kaufen und Verkaufen, wenn sie es nicht zulassen.
Passt das alles zum prophetischen Bild? In einem hart umkämpften Markt, in dem es schwer ist, sich zu differenzieren, können Banken diese Gelegenheiten, sich von der Masse abzuheben und sich als Lifestyle-Partner des bewussten Kunden zu etablieren, nicht ignorieren. Martin, sie werden einem ihre Religion über das Finanzsystem aufzwingen, ob man es will oder nicht.
So ist es.
Nun, das Lustige ist, wir sind vielleicht die CO2-Gewissenhaftesten, die ich so kenne. Wir nutzen Solarenergie. Der Grund, warum wir Solarenergie nutzen, ist, weil der Staat uns nicht mit genug richtigem Strom versorgt, also haben wir keine Wahl. Genau genommen könnten wir ohne unsere Solarenergie diese Programme gar nicht produzieren.
Ja.
Denn der Strom ist ständig aus.
Manchmal 10 Stunden pro Tag.
Ja, manchmal 10 Stunden pro Tag. Du hast vollkommen recht. Also haben wir den CO2-Fußabdruck beträchtlich reduziert. Aber mich in die Richtung einer religiösen Verbindung mit etwas derartigem zu drängen, widerspricht dem, was die Bibel sagt. Westpac gab heute ebenfalls bekannt, dass sie die Tracking-Lösung zu Cargo für den CO2-Fußabdruck in ihre angebotenen Dienstleistungen einschließen werden. Arbeiten sie zusammen?
Ja.
Es kommt also alles zusammen.
Ja, alles kommt zusammen. Ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern genauso ist, aber in Südafrika gibt es bei der Berechnung der Steuer ein neues Gesetz. Und jede Firma muss das ausfüllen und sich an bestimmte Regeln halten. Sie müssen tatsächlich einen Bericht zu Ihrem CO2-Fußabdruck abgeben.
Lass uns diesbezüglich ein anderes Megakonzern anschauen. Hier geht es um Mastercard. Eine Presseveröffentlichung enthüllt ein neues Werkzeug zur CO2-Berechnung für die Banken weltweit, da das Umweltbewusstsein der Verbraucher wächst. Wer freut diese Leidenschaft?
Der Papst und seine...
Und sein Ratgeber, der Drache. Das neue Future von Mastercard befähigt Banken, die Menschen mit Zahlen zum CO2-Fußabdruck und die Einsichten auszustatten, die mit Informationen über das eigene Konsumverhalten helfen und Wege für einen eigenen Beitrag zur Wiederaufforstung aufzuzeigen. Nun, Martin, wir alle können dazu beitragen, indem wir etwas in unserem eigenen Garten anpflanzen. Ich muss keine heidnische rituelle Zeremonie abhalten, so wie es der Papst machte, als es mit Pachamama Baumpflanzaktionen und all diese Sachen gab. Mach doch einfach das Nötige in deinem Garten und zieh es durch. Mastercard hat auch ein 600 Millionen Dollar schweres Nachhaltigkeitsrentenpapier herausgegeben und kürzlich Änderungen an ihrem Vergütungsmodell für Führungskräfte bekannt gegeben, um beim Beschleunigen des Fortschritts rund um die drei ESG-Ziele zu helfen: CO2-Neutralität, finanzielle Inklusion und Lohngleichheit der Geschlechter. Interessant, oder? Dies alles, um das Ziel des Unternehmens zu unterstützen, den Aufbau einer nachhaltigeren und inklusiven digitalen Wirtschaft zu schaffen. Martin, wenn Menschen nicht sehen können, worauf wir zusteuern, dann fürchte ich, dass sie ihren spirituellen Kompass verloren haben.
Nun, ich möchte noch einen anderen Punkt anführen. Wenn man das Malzeichen des Tieres auf einen Chip oder so etwas tut, ob man es annimmt oder nicht, wird man nicht kaufen oder verkaufen können. So wird es laufen. Dieses Malzeichen kann nichts Physisches sein.
Nein. Dieses Malzeichen ist genau das, was Rom schon früher als solches bezeichnete. Nämlich die Tatsache, dass sie sich die Autorität Gottes selbst herausnahmen und das Gebot der Autorität vom Sabbat auf den Sonntag von Gott auf sich selbst verlegten.
So ist es.
Dann haben wir Sunak, der natürlich ein Meister der digitalen Währung ist. Er ist darin verwickelt. Wir müssen das nicht alles lesen, was er da tun wird. Er nennt es Britcoin. Er ist nicht der Einzige, all die anderen Regierungen der Welt haben das Gleiche gesagt. Der Dollar muss digitalisiert werden, die südafrikanische Währung, alle Währungen.
Ja.
Das ist eine koordinierte Anstrengung.
Genau. Um was zu tun?
Und es ist mit der Religion verknüpft.
Ja, mit Religion und damit wieder auf den CO2-Fußabdruck zurückzukommen. Und letztlich ist das wieder mit der Religion verknüpft. So hat man all diese Verbindungen.
Ja, alle sind da. Indien soll seine eigene digitale Währung zwischen 2022 und 2023 herausbringen. Warum solche Eile, Martin? Warum muss das alles noch vor 2025 geschehen? Wenn ihr Meister dann hoffentlich in Erscheinung trifft. Sie können dann alle niederfallen und ihn anbeten. Aber wir wurden gewarnt, dass Jesus bei seiner Wiederkunft diese Erde nicht berühren wird.
Ja.
Er wird nicht hier herumlaufen, sondern die Auserwählten werden aus den Gräbern auferstehen und ihn in der Luft begegnen. Denn er wird hier unter uns nicht herumlaufen. Wenn ihr also hört, dass er in einem Zimmer ist oder dass er irgendwo in Israel ist,
in der Wüste,
und den Talmud aufsagt, dann geht nicht hin, denn man wird getäuscht.
Er wird nicht auf diesem Berg Sinai sein.
Definitiv nicht, denn Gott wurde von dort entfernt. Die Washington Post schreibt, Forscher warnen, dass christliche Nationalisten radikaler werden und Wahlen ins Visier nehmen. Martin, schwingt dir das Pendel?
Ich denke schon.
Hin zu einer anderen Form des Heidentums?
Ja, nochmals. Er steckt immer noch unter dem gleichen Deckmantel.
Es kommt im Gewand einer Erlebnisreligion. Es kommt im Gewand eines Reiches der sieben Berge auf dieser Welt, was eine rein jesuitische Lehre ist. Wenn sie alle mitmachen, werden die Jesuiten sehr zufrieden sein, weil sie ihre Theologie in ihrem Denken aufnehmen. Sie haben die Bibel abgelehnt. Sie haben den Protestantismus abgelehnt. Sie haben die Prophetie abgelehnt und auch deren aufs Wort und Logik gegründete Interpretation und stattdessen einen Haufen Potasche angenommen.
Ja, das ist ein bedauernswerter Zustand.
Aber es wird christlicher Nationalismus genannt. Und es wird die Welt in eine verchristlichte heidnische Religion führen. Im Gegensatz zu den anderen Weltreligionen, wo die Länder die Religion in ihren Bereich der Politik aufgenommen haben. Die islamischen Nationen. Ist der Islam nicht Teil ihrer politischen Struktur?
Ja. Sogar Bahrain.
Ja. Was ist mit dem Hinduismus? Wurde Indien nicht zu einem hinduistischen Staat erklärt? Wobei der Hinduismus ein fester Bestandteil davon ist?
So ist es.
Es war sehr clever, Pakistan, was ja mehr von dem Islam anhängt, da herauszuschneiden. So können sie diese verschiedenen Organisationen beanspruchen.
organization. So why not?
Warum sollte man dann nicht auch eine christliche Religion haben, die gründlich jesuisiert wird? Eine christlich-nationalistische Welle stellt den Säkularismus der USA auf den Prüfstand und überlappt Religion und Politik wie nie zuvor. Eine Nation der blauen und roten Religionen lässt einige Amerikaner ihren Glauben verlieren und andere Wahlen gewinnen. Die Politisierung der Religion in den Vereinigten Staaten kann zunehmend an den höchsten Stellen der Macht und der Einflussnahme gefunden werden. Und zumindest entlang der Parteigrenzen gibt es auch von Seiten der Öffentlichkeit eine beachtliche Unterstützung, die Trennung von Kirche und Staat fallen zu lassen und einfach ganz wörtlich mit der Kirche zu gehen. Wir haben schon Regierungen, die mit heidnischen Religionen zusammenarbeiten. Ja. Warum dann nicht mit einem verchristlichen Heidentum? Solange es nicht das wahre Christentum ist, ist der Teufel vollkommen zufrieden. Er möchte, dass man in seiner eigenen verführerischen Utopie bleibt.
Weißt du was? Wahres Christentum, biblisches Christentum, wäre sowieso keinesfalls dort. Weil wir uns ja nicht vermischen.
Wir werden schon da sein, Martin, aber als sein Überrest, eine einsame Stimme, die in der Wüste ruft.
Ja, aber ich meinte, nicht als Kirche-Staateinheit.
Nein.
Wahres Christentum wird sich da nie anschließen.
Richtig, es wird da nie mitmachen. Dieser Artikel von Fox News ist interessant. Linksgerichtete Aktivisten schikanieren Konservativen, der Bibel liest, stehlen das Buch und zerreißen es. Protester ist die Seiten. Martin, da stand dieser Mann und las seine Bibel. Und da kamen sie, rissen ihm die Bibel aus der Hand, rissen Seiten heraus und fingen an, die Seiten zu essen. Sie nehmen die Bibel sehr wörtlich. Die Bibel sagt, als ich deine Worte fand, da verschlang ich sie. Und in meinem Mund waren sie süß wie Honig und im Magen.
Nun, wie du sagst, hat er es hoffentlich verinnerlicht.
Ja, hoffentlich hat er es verinnerlicht. Vielleicht las er etwas Bedeutungsvolles. Aber so lächerlich ist es. Ich sah Videos, wie Leute die Bibel herumgekickt haben. Das ist einfach so eine Feindseligkeit zwischen den beiden Gruppen. Und vielleicht muss das bis zu einem Punkt anwachsen, an dem religiöse Gesetze so strikt werden, dass jeder, der es auch nur wagt, sich ihnen zu widersetzen, den Zorn des Staates zu spüren bekommt. Nun, Martin, lass uns dies mit einer Diskussion darüber abschließen, was in der Welt geschieht und wie Rom zum Beispiel die Rolle des Priestertums sieht.
Das ist wichtig, denn Rom ist der moralische Kompass der Welt. Und der Papst mit seinem Brief, den wir besprochen hatten, scheint dabei die Führungsfigur zu sein.
Ja, er ist der globale Führer und man kann die Stellungen sehen, die er einnimmt. Immer hat er die zentrale Stellung. Immer trägt er Weiß, was seine eigene Gerechtigkeit repräsentiert und die Gerechtigkeit Christi verneint. Lass uns die offizielle Lehre der römischen Kirche bezüglich des Priesteramtes ansehen. Der Titel heißt auf Deutsch übersetzt Würde und Pflichten des Priesters von Alphons von Liguori. Er wurde 1871 von Papst Pius dem IX. Zum Doktor der katholischen Kirche erklärt. Wir werden nur die unterstrichenen Teile lesen, aber natürlich haben sie immer ihre Heiligen. In seinem Brief an die Christen von Smyrna schreibt der Märtyrer St. Ignatius, dass die Priesterschaft die erhabenste aller geschaffenen Würden ist. Natürlich hat man da Ignatius dabei. St. Christosomos schreibt, obwohl ihre Funktionen auf Erden ausgeführt werden, sollte die Priesterschaft zu den himmlischen Dingen gezählt werden. Wir müssen eines wiederholen. Ein Priester ist jemand, der ein Opfer darbringt. Ein protestantischer Pastor kann kein Priester sein.
Nein.
Er kann nur Pastor sein. Im Englischen heißt es Minister. Das heißt, er soll dienen. Aber diese Priester sind Personen, die ein Opfer darbringen. Welches Opfer wollen sie noch bringen, wenn Christus doch durch ein Opfer es schon vollkommen gemacht hat, richtig? Laut Kasian ist der Priester Gottes über alle irdischen Herrschaften erhoben und über alle himmlischen Höhen.
earthly sovereignties and above all celestial heights.
Ich sah ein kurzes Video von beiden, der mit einem jungen Hüpfer von Priester sprach und ihn Vater nannte. Was irgendwie dieser Rangordnung demonstriert. Er ist nur geringer als Gott, sagte Innozenz der Dritte. Haben wir hier irgendwelche Bibelzitate?
Nein.
Nur von diesen sogenannten Heiligen, Innozenz dem Dritten, sagt, dass der Priester zwischen Gott und Mensch gesetzt ist und ich dachte, dass Christus der Mittler sei.
So ist es.
Und zwar der einzige Mittler. Er sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber hier hat man jemand anderen, richtig? Aber geringer als Gott, aber dem Menschen überlegen.
Das ist entsetzlich.
Das ist ein Riesenproblem. Lass uns einfach sehen, wie überlegen sie werden können. St. Denis nennt den Priester einen göttlichen Menschen. Das ist eine Gotteslästerung. Folglich nannte er das Priesteramt eine göttliche Würde. Kurz zusammengefasst schrieb St. Ephrem, dass die Gabe der priesterlichen Würde alles Verstehen übersteigt. Ich muss zugeben, dass mein Verständnis dabei extrem herausgefordert wird, wenn ich mir das moderne Priesteramt betrachte. Aus Respekt vor der priesterlichen Würde pflegte St. Maria von Eugnes, den Boden zu küssen, über den ein Priester gegangen war. Der große Johannes, der die Offenbarung schrieb, fiel einem Engel zu Füßen und der Engel tadelt ihn. Aber hier scheinen wir genau das Gegenteil zu haben. Martin, mir ist schon übel. Aber um des Gesamteindrucks willen machen wir weiter.
But for the sake of suffrage, we will continue.
Göttlich, sagt St. Cyril von Alexandrien.
Wir sollten an dieser Stelle hervorheben, dass Sie hier Ihre respektabelsten Heiligen zitieren.
Saints.
Ja.
Das ist nicht irgendein zwielichtiges
Dokument. Nein. Sind die den Priestern anvertrauten Ämter? St. Ambrosius nannte das priesterliche Amt einen göttlichen Berufsstand. Die ganze Kirche kann Gott nicht so viel Ehre geben, noch so viel Gnade erlangen, wie ein einzelner Priester, indem er eine einzige Messe zelebriert. Denn die größte Ehre, die die ganze Kirche Gott ohne Priester geben könnte, bestünde darin, ihm als Opfer das Leben aller Menschen zu opfern. Das ist Heidentum. Alle Nationen sind vor ihm, als ob sie gar nicht existieren. Martin, wir sind also wie nichts im Vergleich zu einem Priester. Daher gibt der Priester mit der Feier einer einzigen Messe, in der Jesus Christus als Opfer darbringt, obwohl er ja ein für alle Mal geopfert wurde und so laut Bibel kein Opfer mehr notwendig ist.
Und Jesus war dieses Opfer.
Ja, Gott mehr Ehre, als wenn alle Menschen durch ihr Sterben ihm das Opfer ihres Lebens darbringen würden. Jesus starb, um das Priesteramt einzuführen.
Nein.
Ich dachte, dass er den Weg für eine direkte Kommunikation mit Gott eröffnete.
So ist es.
Ich werde keinen, der zu mir kommt, abweisen. Es war für den Erlöser nicht notwendig, dass er starb, um die Welt zu retten. Ein Tropfen seines Blutes, eine einzige Träne oder ein Gebet war ausreichend, um Erlösung für alle zu erwerben. Denn ein solches Gebet, das unermesslichen Wert hat, sollte ausreichen, um nicht nur eine, sondern tausend Welten zu retten. Martin, das verneint das Opfer von Jesus Christus.
So ist es.
Und reduziert es auf Werke. Eine Träne hätte genügt.
Ja.
Nein. Ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Sünden. Jesus zahlte den Preis in Gänze. Das hier ist eine Gotteslästerung. Aber für die Einsetzung des Priesteramtes war der Tod von Jesus Christus notwendig. Und das ist absolut richtig. Sie mussten Jesus umbringen, um sich selbst auf die Stufe eines Priesters zu erhöhen. Und durch die Messe halten sie ihn tot. Denn es gibt keine Sekunde, in der auf der Welt nicht eine Messe gelesen wird, um sicherzustellen, absolut sicher zu gehen, dass Jesus tot bleibt.
Wer würde denn so etwas wollen, außer Satan?
Ja, Satan möchte das. Die Messe ist also eine satanische Einrichtung. Und die Transubstation ist eine üble Erfindung. Denn die Bibel ist ziemlich eindeutig. Es ist zum Gedenken dessen, was er tat, und keine Wiederholung dessen, was geschah.
Dann können wir jeden noch daran erinnern, dass diese Institution die Welt anführt, um zu Einheit und Frieden zu gelangen.
Und diese heiligen Priester, die göttlich sind. Und selbst wenn die ganze Welt sterben würde, wäre es nicht so wichtig wie das, was ein kleiner Priester tun kann. Das bringt uns zu einem weiteren Punkt. Das ist vom 7. November 2022. Das ist schon ziemlich aktuell, stimmt's? Der französische Kardinal Jean-Pierre Ricard wurde von der Kirche als einer von 11 amtierenden oder ehemaligen Bischöfen genannt, denen sexuelle Gewalt vorgeworfen wird. In ihrem Bericht vom Oktober 2021 fand eine von der katholischen Kirche in Frankreich eingesetzte unabhängige Kommission heraus. Frankreich, das ist nur ein Land, Martin, dass rund 216.000 Kinder seit den 1950ern missbraucht wurden. Hauptsächlich Jungen im Alter von 10 bis 13. Der Vorsitzende des Ausschusses sagte, dass es Beweise für bis zu 3.200 Missbrauchstäter gebe und die Beweise in 22 Fällen der Staatsanwaltschaft übergeben wurden, bei denen noch strafrechtliche Schritte eingeleitet werden könnten. Frankreich ist eines der vielen Länder, in denen Vorwürfe von sexuellem Missbrauch die römisch-katholische Kirche erschüttert haben. Martin, 3.200 Missbrauchstäter zu meinen Lebenszeiten. Das rechnet seit 1950. 216.000 Kinder missbraucht. Was ist mit all den Kindern, die in Kanada missbraucht und umgebracht wurden? Oder in den Vereinigten Staaten? Oder sonst wo noch in der Welt? Von diesen sogenannten Göttern und bei denen der Boden, über den sie gehen, geküsst werden muss. Das ist ein diabolisches System.
Stimmt. Aber schau, das Problem ist doch, dass die Leute jetzt sagen können, ja schon, aber solche Leute gibt es in jeder Denomination. Aber da besteht ein Unterschied. So wie wir immer gesagt haben, man muss sich ansehen, was die Lehre der Denomination besagt. Und wir hatten erst vorhin gelesen, was diese Denomination über diese Priester sagt.
Und was machen sie zu allen Zeiten mit ihnen?
Nichts.
Versetzen sie an einen anderen Ort, wo sie mit ihrem göttlichen Akt den Boden mit ihrer Gegenwart zu beglücken weitermachten und weitere Kinder missbrauchten. Das ist etwas Entsetzliches. Sünde ist etwas Entsetzliches, egal in welcher Denomination sie vorkommt. Aber diese Denomination scheint der Meister unter ihnen zu sein. Abgesehen vom körperlichen Missbrauch. Dieser Kardinal missbrauchte ein kleines, 14-jähriges Mädchen. Abgesehen vom körperlichen Missbrauch. Was ist mit dem mentalen Missbrauch, der in der Welt stattgefunden hat, in dem die entsetzlichsten Lehren ins Denken der Menschen eingepflanzt wurden und sie so vom Glauben an einen Gott, der sie liebt, wegbringt?
Wenn wir nun annehmen, dass diese ganze Klimawandelgeschichte eine mentale Verdrehung aus dieser Ecke ist.
Martin, die Bibel hat verheißen, dass alles, was im Geheimen geschieht, von den Dächern gerufen wird. Was immer im Verborgenen geschieht, wird offenbar werden. Gott hat sichergestellt, dass alles aufgedeckt wurde. Und trotz alledem werden sie dieses System wählen. Sie werden so handeln, als ob nichts davon eine Rolle spielt. Es gibt eine momentane Erschütterung. Es wird unter den Teppich gekehrt werden. Und die Welt wird diesem diabolischen System folgen, auf dem ganzen Weg bis zur Vernichtung, wenn sie nicht das Licht sehen.
Ja, und sie werden staunen. Sie wandern ihm staunend hinterher.
Martin, was dieses Thema betrifft, was heute in der Welt los ist und auch diese neuen Gebote, die da am Berg Sinai erfunden werden. Ich und mein Haus, wir werden dem Alten dienen. Weil kein Buchstabe, noch ein Strichlein vom Gesetz vergehen werden, bis alles vollendet ist. Lass uns beten.
Danke.
Vater im Himmel, was für ein entsetzliches System. Und die Welt folgt ihm wie einem Lichterfest nach. Aber dieses Licht ist kein Licht, das von dir kommt. Es ist ein falsches Licht. Es ist ein luziferisches Licht. Und ich bete, dass das wahre Licht doch die Welt übernehmen möge. Dass es viele sehen, sich von Babylon trennen und die Wahrheit annehmen, wie sie in Jesus ist. Amen.
Amen.